Haus am Dom, der Podcast.
Wir wollen über ein langes Leben reden und vor allem über ein langes Engagement gegen rechts. Darüber, was ein Einzelner dafür tun kann, dass sowas wie das Dritte Reich nie wieder passieren kann und darf. Emil Mangelsdorf, Sie tun das unter anderem mit Ihren Gesprächskonzerten, die Sie seit 36 Jahren regelmäßig geben und in denen Sie vor allem aus der Zeit erzählen, als Sie noch nicht der international berühmte Jazzmusiker waren. Sie gehen vor allem in Schulen mit einem Programm, Swingtanzen verboten, als Jazzmusiker im Dritten Reich. Wie, wann, wo haben Sie mit Ihren Gesprächskonzerten angefangen?
Naja, als der Krieg vorbei war, ich war erst noch mal in russischer Gefangenschaft über 4,5 Jahre. Und dann kam ich nach Hause und habe natürlich da weitergemacht und weitergedacht, wie ich es von meinem Elternhaus gewohnt war. Meine Eltern waren Anti-Nazis, das kann man wirklich sagen. Und mein Vater hat immer wieder zu hören bekommen von meiner Mutter, halt bloß den Mund und so weiter, wenn er mit Fremden vielleicht ein bisschen zu weit ging mit seinen politischen Ansichten.
Wie hat das Sie geprägt?
Ja, das hat für mich eine ganz wichtige Bedeutung gehabt, weil es ganz einfach klar war, dass mein Vater völlig recht hatte mit seinem Antinazismus.
Das haben Sie schon als Kind, als Jugendlicher gespürt?
1933, als Hitler an die Macht gekommen ist, hatten wir das Radio an. Und als diese Durchsage gekommen war, sagte meine Mutter ganz impulsiv, jetzt gibt's Krieg. Und natürlich diese Idee an einen Krieg habe ich dann behalten, die habe ich irgendwie verinnerlicht. Mit diesem Begriff, jetzt gibt es Krieg, mit diesem Satz, ist natürlich klar, dass man als Kind mit einer gewissen Angst vor Krieg einfach bleibt. Und als der Krieg dann später eingetroffen hat, wusste ich, wie recht mein Vater hat, indem er also die Nazis hasst und sie nicht mag.
Sie waren 8 Jahre, als Hitler an die Macht kam. Wussten Sie da, was Krieg bedeutet?
Ja, ich glaube schon, ja. Also mein Vater hat mir Maria Remarque, ja, den habe ich von meinem Vater zu lesen bekommen. Dann habe ich auch Jack London, die Eiserne Ferse, habe ich zu der Zeit schon gelesen und so. Also ich war in gewisser Weise doch auch vorgeprägt und ganz einfach, ja, ein bisschen pazifistisch erzogen schon.
Wie haben Sie dann mit 8 Jahren gemerkt, es verändert sich auch was in Deutschland? Wie war das bei Ihnen vor der Haustür? Hat man das dann sofort gespürt?
Naja, tatsächlich, es gab so einen Druck, den man nicht konkretisieren konnte, aber da begannen Leute, die Hakenkreuzfahne rauszuhängen. Und dann liefen plötzlich welche rum in SA-Uniformen und dann ganz in meiner Nähe irgendwie gab es mal eine Auseinandersetzung mit offenbar linken Leuten und so weiter. Und da ist auch ein Schuss gefallen, den ein SA-Mann abgegeben hat. Und mein Vater natürlich immer mit mir im Gespräch. Mein Vater hat sehr darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie da durch DHJ vielleicht in eine falsche Richtung denken würde. Und das hat gut funktioniert.
Was löst das aus, wenn der Milchmann, den man lange kennt, sich plötzlich als Nazi outet?
Es war einfach so, dass ich in den Milchladen gekommen bin mit meiner Kanne. Damals wurde die Milch noch so abgefüllt mit so einem Litermaß, das der hatte. Und ich kam rein und sagte Guten Morgen und das wurde ich belehrt. Das heißt nicht Guten Morgen, das heißt Heil Hitler. Und ich erzählte das meinem Vater und da sagte er, so, es war eigentlich eher im Scherz gemeint, aber ich habe es doch ernst genommen. Und zwar sagte er mir, wenn du morgen wieder Milch holen gehst, gehst du rein und hebst den Arm und sagst 3 Liter. Und da sagte dann Heil Hitler auf meine 3 Liter. Ja, das war noch so ein Spaß für mich.
Und klar, es gab natürlich auch Musik. 1933 gab es natürlich auch noch Jazz und der erste Jazz kam aus dem Radio. Radio Luxemburg hat damals Jazz gesendet. Und konnten Sie das dann noch ganz normal hören, 1933, oder war das dann auch bald verboten?
Es war auch verboten, Auslandssender zu hören. Aber soweit ich mich erinnere, war das noch nicht vor dem Krieg, sondern erst mit Kriegsbeginn. Und Radio Luxemburg brachte so ein ganz internationales Programm, wo eben auch amerikanischer Jazz dazu gehört hat. Also wirklich ein Jazz, es könnte zum Beispiel Louis Armstrong gewesen sein. Also da bin ich einigermaßen sicher. Und er hat mich auch seines Gesangs wegen, der ja eigentlich hatte ja gar keine Gesangsstimme. Das hat bei mir so eine Assoziation von Reibeisen hervorgerufen, wenn ich ihn gehört habe. Aber ganz einfach, dass das geht, dass man das darf in einem Land und so weiter, dass einer so singt und trotzdem gehört wird und alle mögen ihn und so weiter. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
Und was hat bei Ihnen den Jazzfunken angezündet? Also wann wussten Sie, das ist meins, das werde ich auch, das will ich auch?
Ja, das war eine solche Sendung von Radio Luxemburg und das war Louis Armstrong.
Und Sie haben das eben schon erwähnt, es gab ein erstes Musikinstrument, eine Ziehharmonika, ein Akkordeon. Das kam wahrscheinlich so, haben Sie sich nicht gewünscht. Können Sie das eigentlich heute noch spielen?
Nein, das verlernt man auch wieder. Ja. Das habe ich aber auch immer nur kurze Zeit spielen können, weil ich wurde eingezogen zuerst in dieses blöde Landjahr. Man hat uns erzählt, wir seien ausersehen, wir 14-jährige Buben seien ausersehen, in den zu erobernden Ostgebieten später Bauernhöfe zu übernehmen.
Haben Sie das überhaupt verstanden?
Ja. Ach mit doch, 14? Ja, das kann man schon verstehen und so. Und ich hatte Angst, ich soll ein Bauer werden. Naja, das fand statt in Ostpreußen, in Masuren.
Das heißt, Sie mussten aus Frankfurt weg?
Ja, ja, das dauerte ein knappes Jahr, also knapp so 9 Monate ungefähr waren das, ja, die wir da waren. Und dann haben wir nur in der Hauptsaison zur Ernte zum Beispiel bei den Bauern gearbeitet. Ansonsten wurden wir ständig militärisch ausgebildet. Wir haben Scharfschießen gelernt und alles Mögliche. Das war alles untergeordnet dem großartigen Plan von Hitler, ganz Asien zu unterjochen eigentlich nicht.
Ja. Das heißt, Platz für Jazz und für Musik an sich war überhaupt nicht mehr?
Nee, das war wohl nicht mehr. Es gab so Tanzorchester, die haben deutsche Schlager gespielt, die haben auch mal ein amerikanisches Stück einfach umbenannt, haben einen deutschen Namen gegeben, aber wir wussten auch, das ist Joseph. Ja, es wurde einfach umbenannt und die Nazis wussten das nicht so, die kannten sich nicht so gut aus. Nicht. Als ich wieder zurückgekommen war vom Land, ja, haben wir gespielt im Kiffhäuser Hotel. Auf der Kaiserstraße war das und die hatten eine Bar, die hieß Rococo Diele. Und da hab ich also mehrere Jahre gespielt mit dem Schlagzeuger, mit Hans Bodel, der später auch hier beim Rundfunk beschäftigt war, beim Hessischen. Und es war also so, dass ich ganz schnell rumsprach. Am ersten Abend waren nur unsere Freunde da. Und innerhalb von 4 bis 6 Wochen strappan draußen ein Schild, Rokokodile wegen Überfüllung geschlossen. Ja. Also wir hatten da riesigen Erfolg und wir haben amerikanische Stücke gespielt, haben denen aber einen anderen Namen gegeben. Nicht? Und so haben wir zum Beispiel den St. Blues Blues, das war die St. Ludwig Serenade, oder der Tiger Rag, damals ein sehr bekanntes Stück, das war die Löwenjagd im Taunus. Und so, also wir hatten daraus auch uns einen Spaß gemacht, solche Namen zu erfinden für die amerikanischen Stücke. Damit, wenn wir uns das auf dem Podium zusagen oder einer hört es mit, nicht sagen kann, ihr spielt englische Sachen, die inzwischen längst verboten waren.
Sie haben Ihre Eltern angebettelt, Musik machen zu dürfen. Wie war das genau?
Ich habe dann nächtelang bei meinen Eltern vorm Bett gesessen abends und habe gebettelt und erklärt, warum ich unbedingt Musik machen muss und alles andere wäre sinnlos und so weiter, bis sie sich haben breitschlagen lassen. Und ich konnte auf dem Konservatorium dann studieren, und zwar Klarinette. Dann Schlagzeug als Wahlfach noch und Klavier. Ich gebe zu, dass ich nicht sehr fleißig war, ganz einfach, weil dann sehr bald die ersten Leute meines Jahrgangs eingezogen wurde und ich Klarheit schon hatte, dass ich auch da demnächst dran glauben muss, eingezogen zu werden, zuerst zum Arbeitsdienst und dann zum Militär.
Das heißt, wir machen jetzt einen Zeitsprung. Das war Dr. Hochs dann?
Ja.
Und wann war Ihr erster illegaler Auftritt? Wann haben Sie angefangen, im Untergrund zu spielen?
Ja, das, den Untergrund kann man hier nicht wörtlich nehmen. Wir haben ja schon öffentlich gespielt. Und dann kam auch, weil es so ein Jugendschutzgesetz gab, dass Jugendliche unter 18 Jahren ab 21 Uhr nicht mehr öffentlich auftreten dürfen, in Lokalen aufzufinden sein und so, es sei denn in Begleitung der Eltern. Das wurde natürlich permanent und überall übertreten, aber die Nazis haben dann mit der HJ haben die dann so die Lokale durchsiebt und nach Jugendlichen, die unter 18 Jahre sind. Und aber uns ließen sie in Ruhe. Und später in einem Buch, das ein Professor, der in Toronto lebt, über den Jazz in Deutschland geschrieben hat, ist auch die Begegnung wiedergegeben, die damals der Gestapo-Beamte gegeben hat. Der hat erzählt, dass er bei einem Treffen in Berlin der zuständigen Nazi-Beamten, ja, also Gestapo-Beamten, dass er Bericht gegeben hat über unser Lokal. Und man ihn dann gefragt habe, ja, warum macht ihr den Laden nicht einfach zu? Worauf er gesagt hat, das wäre ja dumm und so weiter. Hier können wir sie viel besser observieren. Hier haben wir sie alle zusammen, ja.
Könnte es sein, dass ihm die Musik gefallen hat, als er aber nicht sagen durfte?
Das hat er hinterher behauptet, ja. Er hätte Jazz gerne gehört.
Erst ein Akkordeon, dann eine Klarinette, Sopransaxophon, Altsaxophon und die Flöte. Und was alles noch dazu kam im Laufe eines Lebens an Musikinstrumenten. Man kann das hören in ganz verschiedenen Einspielungen. Emil Mangelsdorf hat mit allen Größen dieser Welt gespielt. Emil Mangelsdorf erzählt aus seinem Leben und er erzählt die Dinge, die er in Gesprächskonzerten erzählt, mit denen er in Schulen geht, um auch mit dafür zu sorgen, dass man Stellung bezieht, dass man sich gegen rechts wendet, dass man dafür sorgt, dass so etwas nie wieder in Deutschland passiert. Bei Kriegsbeginn, Emil Mangelsdorf, waren Sie 14, also fast erwachsen. Und man, von dem, was Sie erzählen, war man ja wohl auch schon früher erwachsen. Sie konnten noch studieren, also zumindest eine Zeit lang. Wie mussten Sie sich verhalten, um nicht aufzufallen? Musste man sich besonders anziehen? Musste man sich besonders verhalten? Was haben Sie in Ihrer Freizeit gemacht? Wo sind Sie dann hin, damit Sie nicht aufgefallen sind, um trotzdem das zu machen, was Sie machen wollten?
Naja, ich habe eigentlich immer versucht, auch mit der Kleidung gerade so weit zu gehen, dass ich noch durchkomme, ohne dass mich bei der Gestapo ablehnt, irgendwie auffängt, irgendwo, wenn ich auf der Straße bin. Und da ist als Beispiel zu nennen vielleicht, ich hatte einen Mantel, an dem das Schloss vorne kaputt war. Und dann sagte ich meine Mutter, ach, weißt du was, mach das einfach wie auf der anderen Seite. Näh das so zusammen, dass es eine Spitze ist und ich mache einfach so eine Schlinge, ja, vor und so weiter. Und das habe ich gemacht. Und dieser kleine Unterschied zu der Normalkleidung, dass ich also so lässig diesen Bund da hatte, gab Grund genug für Menschen, mir auf den Bauch zu klotzen jedes Mal und so weiter. Das habe ich regelrecht beobachten können. Mhm. Also man hat mit so einer kleinen Abweichung bei dem Konformismus, der also ja, Sache der Nazis war, wenn man dem nicht ganz entsprach.
Sie haben auch mal erzählt, dass Sie gerne mal mit einem Koffergrammophon im Faltboot auf dem Main waren.
Ja, richtig. Ja,
auch um zu entkommen oder weil es einfach Spaß gemacht hat?
Nee, mein Freund hatte dieses Boot und er konnte auch ein Segel setzen. Dann haben wir so ein Koffergrammophon mitgenommen, das man aufziehen kann mit dem Uhrwerk und Jazzplatten, nicht? Und haben die dann uns vorgespielt. Den Kurs konnte man wohl am Ufer noch hören und so weiter. Und auf einmal kam dann ein Motorboot neben uns und der sagt dann da hinten, ja, die Platten. Ja, die auch. Gib mal her. Ja. Und dann hat er Guti-Guti, zack, ins Wasser. Und zwar hat er immer die Titel vorgelesen unter der Platte und hat die ins Wasser geworfen. Ja.
Und dann waren die weg.
Und dann waren die weg. Ja. Die hat man nicht mehr wieder gekriegt. In Musikgeschäften gab es immer noch, wo die nach unten griffen, hatten da irgendwo noch was abgelagert, wenn sie sich trauten, das zu verkaufen und wie gerade der Kunde aussah natürlich, wer das war.
Wir sprechen über eine Zeit, die sehr lang her ist, aber eigentlich gar nicht lang her ist, wenn man sich das überlegt, die 30er Jahre in Deutschland, Emil Mangelsdorf, ein Zeitzeuge, der alles miterlebt hat. Welche Ablenkungen gab es denn dann ab der Zeit, als der Krieg kam? Was konnte man noch machen? Was durfte man noch machen? Wo konnten Sie noch hin? Wie konnten Sie sich auch ein bisschen wieder aufrichten?
Ja, es gab ein paar Lokale, zum Beispiel das Tivoli. Die hatten vorher schon immer modernere Bands, also das war dann meistens auch nur ein Trio, und die spielten auch mal amerikanische Stücke. Dann gab es das Schumann Café, da spielte auch schon im Krieg Ernst van't Hoff zum Beispiel, eine holländische Band. Dann gab es Anna Hülvers, eine schwedische Band. Anna Hülvers war übrigens Ehemann von Sarah Leander. Im Café Regina an der Hauptwache und im Schumann Café gab es immer Big Bands. Und die spielten auch ab und zu amerikanische Stücke, was sie aber nicht durften, ja. Und es musste immer die Luft sauber sein, so. Weil wir haben natürlich immer gewünscht, dass sie das spielen, so als Publikum, ja. Und dem sind sie auch manchmal entgegengekommen, weil sie selbst lieber gerne gespielt hätten, aber eben einfach nicht sollten oder durften.
Sind Sie auch schikaniert worden? Also war die Gestapo dann auch immer anwesend?
Ja, sie war nicht immer anwesend, aber sie hat uns schon beobachtet und so. Ich erinnere noch, wie eines Tages mir jemand sagt, guck mal da sitzt da, der ist von der Gestapo. Ja. Und später wurde ich bestellt zur Gestapo und dann hat er, wie siehst du aus, hat er mich angebrüllt und so weiter und du gehst sofort zum Friseur und so. Da musste ich also zum Friseur gehen und dann wiederkommen. Da waren die immer noch nicht kurz genug, da hat er mich nochmal weggeschickt, gleich am selben Tag, musste ich mir nochmal nachschneiden lassen und das war damit erledigt. Dann eine Zeit danach steigen wir ziemlich genau um 21 Uhr zu zweiten Freund, der Schleicher hieß der, und ich, wir stießen in die Straßenbahn und wollten noch zu ihm fahren. Der wohnte da abseits der Bockenheimer Landstraße. Und als wir einstiegen, wurden wir angeleuchtet. Es war ja Verdunklung. Also das muss man immer dazu sagen, weil diese Verdunklung natürlich auch vieles ermöglichte. Und wir haben damals aus einer Opposition heraus, waren nicht in der Hitlerjugend, beziehungsweise es war ja eigentlich so, jeder war angeblich in der Hitlerjugend, aber wir gingen nicht hin, wir gingen nicht in Diensten, so, wir kümmerten uns nicht drum. Und da sind wir beide dann angeleuchtet worden und da hat er unsere Namen notiert. Und ja, wir werden von ihm hören und dann sind wir zu ihm nach Hause gefahren, da an der Bockenheimer Landstraße. Und die Mutter war da am Bügeln und da haben wir erzählt, da wurden wir angeleuchtet von einem Gestapo-Beamten. Daraufhin kriegten wir beide eine Vorladung zur Gestapo. Da ist seine Mutter zur Gestapo gegangen und die hat der Gestapo erzählt, dass ich versucht habe, ihren Sohn vom Wehrertüchtigungslager abzuhalten. Ja. Und daraufhin wurde ich dann, als ich dann dort war und so weiter, haben die mich einbehalten, haben mich im Keller eingesperrt und so mittags gegen 14 Uhr kam die Grüne Minna und wurde ich da eingeladen und in die Hammelsgasse ins Untersuchungsgefängnis gefahren. Und da war ich so 15 bis 20 Jahre, ich weiß es heute nicht mehr ganz genau. Und dann später hieß es dann, Wangelsdorf, du wirst entlassen, du musst aber bei der Gestapo vorbeikommen. Und da bin ich da nochmal hin und da hat der Baldauf zu mir gesagt, du siehst, was passiert. Und er hat dann dafür gesorgt, dass ich innerhalb von 14 Tagen zum Arbeitsdienst eingezogen wurde.
Konnten Sie eigentlich zu Ende studieren?
Nein, da gab es keine. Das war nur anderthalb Jahre ungefähr, wo ich Student war, aber dann wurde ich ja eingezogen.
Sie haben vorhin Sarah Leander erwähnt. Haben Sie denn solche Musik auch gehört?
Naja, das Radio hat die ja gespielt und so am Tag, wenn das Radio an war. Das war eigentlich, wie es heute noch üblich ist, das läuft halt und man kriegt dieses mit und dieses nicht oder was einen interessiert.
Sie haben eben die Verdunkelungen schon erwähnt und die Straßenbahnen auch. Und da ist eine kleine Geschichte noch übrig, die Sie oft erzählen in Ihren Gesprächskonzerten, wenn Sie eben aus Ihrer Jugend erzählen und aus Ihrer, ja, kann man schon sagen, leicht subversiven Agitation gegen die Nazis aus einem pazifistischen Haushalt und als Jugendlicher doch ein bisschen aufmüpfig. Aber man konnte mit ganz wenigen Kleinigkeiten das System bzw. ein Teil des Systems auch mal zeitweise lahmlegen. Wie war das denn mit der Straßenbahn? Autos gab es ja in Frankfurt echt wenige.
Das hat dazu geführt, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, also die Straßenbahn und so weiter, eine ganz große Rolle spielt. Man bewegte sich einfach nur in der Stadt, wenn man von Braunheim in die Stadt wollte, fuhr man mit der Straßenbahn. Und innerhalb der Stadt war das genauso, benutzte man die Bahn. Und wir haben also dann eine Zeit lang, habe ich gesehen, dass an der Endstation in der Ludwig-Landmann-Straße der Bügel umgelegt wird der Stromabnehmer vom Draht, der da oben ist. Und dann haben wir das am Hauptbahnhof, haben wir das gemacht auf der falschen Seite. Da hing immer dieser Lederriemen, wo die das umlegen konnten. Und dann haben wir den runtergezogen. Im Wagen war es sowieso so dunkel und so abgedämpftes Licht, dass man das gar nicht merkte, dass plötzlich das Licht ganz weg war. Ja. Und dann haben wir das da festgemacht an dem Griff und so weiter. Und dann wollte der losfahren und dann ging das nicht. Ja. Also wir haben da mehrfache Staus verursacht. Und die ganze Kronprinzenstraße, wie sie damals hieß, stand voller Straßenbahnen und so weiter. Also wir haben den öffentlichen Verkehr gestört. Lahmgelegt und ich kann es beschwören, wir haben das aus politischen Gründen gemacht. Wir haben das nicht aus Jux gemacht. Es war nicht eine Jungenstreiche oder sowas. Später, um das abzumildern, haben die Leute das uns angehängt, dass wir das gemacht haben. Einfach nur, weil wir halt Raudis waren oder sowas. Aber wir wussten schon, warum wir das gemacht haben.
Sabotage auf die Emil Mangelsdorf Art und Weise.
Ja, so kann man sagen, ja.
Jetzt versuche ich mal eine Überleitung, einen Neustart nach Kriegsende. Der Krieg war zu Ende, Sie waren noch an der Front und dachten, es geht nach Hause. Und dann, wie haben Sie das Kriegsende erlebt? Es ging auf einmal in die falsche Richtung.
Das war die falsche Richtung, ja. Wir haben dann wieder den Marsch antreten müssen nach Norden. Dann sind wir bis auf die Höhe von Liebau gekommen. Das ist, ich glaube, die zweitgrößte Stadt, auch immerhin nach Riga in Lettland. Und dort sind wir in ein Lager eingesperrt worden, nachdem vorher die Namen alle registriert wurden, in ein Lager, in dem wir Deutschen vor Russen eingesperrt hatten. Naja, und da war ich dann 4,5 Jahre in diesem Lager. Wir hatten noch ein Nebenlager, manchmal wurde gewechselt. Und es war eine schlimme Zeit eigentlich, war nicht schön.
Wenn man sich das heute vorstellt, Sie waren 20 und Sie denken, der Krieg ist vorbei und Sie kommen nach Hause und Sie werden 4 Jahre weggesperrt. Wie haben Sie das überlebt? Wie haben Sie das psychisch überlebt?
Ja, es ist vor allen Dingen so, dass man dieses Unrecht, man wollte mit den Nazis überhaupt nichts, man hat sie gehasst, ja, und so weiter. Und man wird dafür bestraft, dass man zu denen gehört hat und man immer dagegen war und so. Das machte die Sache eigentlich noch schwieriger, aber es war wirklich auch so, nach 2 Jahren Gefangenschaft ungefähr oder nach 3, irgendwann hatte man das Gefühl, ist das mein Leben? Ist das so, bin ich eingesperrt irgendwie, bin ich ein Gefangener, bin ich ein Mensch zweiter Klasse, komme ich hier jemals wieder raus? Da machte sich so eine Angst breit, dass das ein Dauerzustand werden könnte, dass man einfach dazugehört, zu den Menschen, die einfach für was haftbar gemacht werden, wozu sie überhaupt nicht schuldig waren.
Hatten Sie überhaupt Kontakt noch zu Ihrer Familie? Oder wussten die, wo Sie waren?
Ja,
oder?
Man durfte so ungefähr nach dem ersten halben Jahr schreiben und man kriegte auch Karten zurück. Natürlich war da auch Zensur und so und man schrieb besser nicht irgendetwas gegen die Gefangenschaft oder gegen die Russen. Das ist klar, ja.
Gab es Musik? Hatten Sie Möglichkeiten, ein Instrument zu spielen?
Ja, wir hatten immerhin im Lager einen Saal, wo bestimmt so 500 Leute reingingen. Und wir hatten eine Kulturgruppe, was wirklich von den Russen sehr gepflegt wurde und so weiter, wo sie auch mal Hilfestellung gaben und so, vielleicht auch mal irgendwie, wenn es genug Spenge nicht gab und so weiter, dann haben die auch besorgt. Und dann haben wir auch ein kleines Orchester gehabt, so 7, 8 Leute, es gab einen Ventilposaunist, weiß ich noch, und so weiter. Und der Leiter war ein Kapellmeister, der war mir auch Gefangener, war auch ein Deutscher. Der hat das dann geleitet, hat auch komponiert und dann hatten wir so einmal in der Woche hatten wir eine Probe abends und da gab es nochmal einen Nachschlag, ja, also gab es nochmal eine Ledersuppe extra, was auch nicht unwichtig war.
Das klingt fast menschlich. Ja. Also Sie wurden gut behandelt.
Ja.
Also, und was haben Sie den ganzen Tag gemacht?
Ja, wir waren arbeiten natürlich. Mhm. Ja. Wir haben in 3 Schichten gearbeitet. Es gab eine Zuckerfabrik, in der wir arbeiteten. Es gab die Werft, auf der wir arbeiteten. Und es gab den Hafen, in dem wir arbeiteten. Und das je nach, wie man eingeteilt wurde, morgens, dann ging man so mit der ganzen Baracke, ging man dann an einen gewissen Arbeitsplatz und arbeitete auf Schiffen meistens auch.
Was haben Sie sich in der Zeit am meisten gewünscht?
Oh, das ist eine schwere Frage. Eigentlich, ich habe mir nichts gewünscht. Ich meine, ja, die Gefangenschaft loszuwerden, ein freier Mensch zu werden wieder.
Hatten Sie eine Musik im Kopf, die dazu gepasst hätte?
Ja, ich habe immer versucht auch und habe auch meinen Kollegen habe ich so Soli, die wir nicht improvisieren konnten, ja, habe ich Soli aufgeschrieben und so weiter, damit wir ein bisschen am Jazz dranbleiben.
Das muss man sich mal vorstellen, da ist ein junger Mensch bei Kriegsende gerade mal 20, denkt, der Krieg ist zu Ende, das Leben fängt an, dann geht es in die falsche Richtung und er kommt 4 Jahre in russische Kriegsgefangenschaft. Als es dann zu Ende war, hatten Sie das Gefühl, ein halbes Leben verloren zu haben, damals schon?
Es ist schwer zu sagen. Es gab nur Ärger und es gab nur Elend. Und es war eigentlich auch in der Gefangenschaft. Wir hatten als Kulturgruppe, wir mussten nicht in der großen Baracke mit 300 Leuten schlafen, sondern wir hatten so ein extra Zimmer irgendwie. Obwohl wir auch dreistöckige Betten hatten, aber uns ging es ein bisschen besser und wir kriegten auch mal einen Nachschlag, wenn wir geprobt haben, extra. Ich hatte keine Klarinette, ich hatte kein Instrument. Ja. Ich war ein einfacher Soldat. Es gab andere, die waren vorher so in Musikzügen. Das gab es ja bei der Wehrmacht auch. Und die hatten auch Instrumente mitgebracht, nicht? Aber ich hatte nichts. So dass ich also als Schlagzeuger fungierte. Und da gab es eine kleine Trommel, da war das Fell zur Hälfte kaputt, es hing so rein. Und auf der Hälfte, die es noch gab, habe ich dann getrommelt, ja. Und immerhin, und da haben wir in der Schreinerei auf der Werft, wo alles gemacht wird, alle Holzarbeiten, Eisen, Metall, Dreherei. Und da haben die eine große Trommel gebaut in der Schreinerei. Und ich hatte dann ein perfektes Schlagzeug aus diesen, es gab so Platten. Aus Messing haben wir dann Becken geschnitten. Mhm. Ja, und, ja.
Wie haben Sie sich in Frankfurt zurechtgefunden, als Sie wieder hier waren?
Auch das war natürlich sehr, sehr einfach. Es ging ja so vor allen Dingen mal um was Gutes zu essen. Und da mussten meine Eltern schwer herhalten finanziell. Ich wollte das haben, ich wollte Salatwurst, ich wollte das essen und das essen. Alles, was es in der Gefangenschaft nicht gab. In der Gefangenschaft habe ich einen Apfel bekommen im letzten Jahr. Ein einziges Mal einen frischen Apfel. Aber womit die Russen offenbar eine große Erfahrung, große Praxis haben, ist Sauerkraut. 6-mal mindestens in der Woche gab es Sauerkrautsuppe.
Das heißt, Sie essen heute kein Sauerkraut mehr?
Das habe ich mir damals vorgenommen, aber es schmeckt auch heute wieder.
Was hat die Zeit mit Ihnen gemacht, direkt 1949 und danach? Wie sind Sie mit dieser Erfahrung umgegangen, um zurück in ein normales Leben zu kommen?
Ach, das ging eigentlich noch sehr, sehr gut und sehr schnell. Ich habe also liebe Eltern und die haben mir alles gegönnt und haben für alles gesorgt, was ich fehlte. Zuallererst gab mir mein Bruder mal was zum Anziehen und so weiter. Aber so nach 4, 6 Wochen wollte er es wieder haben. Dann haben meine Eltern halt was gekauft. Ich hatte ja nur Lumpen eigentlich an.
Das Leben geht ja tatsächlich weiter. Der Krieg ist zu Ende, die Gefangenschaft ist zu Ende. Sie fassen wieder Fuß und dann kommt der Jazz.
Ja, also es war so, dass ich natürlich noch meine alten Freunde zum Teil wiederfand. Es gab ein paar, die waren gefallen im Krieg. Aber der Carlo Bohlender war noch da. Das war wahrscheinlich damals für mich auch die wichtigste Person. Und der spielte mit Hans Gräf in einem amerikanischen Club. Und nahm ich mit dahin, ja, und dann haben die auch ein bisschen Geld mit mir aufgeteilt, das es da gab. Und später dann habe ich mit Jutta Hipp, die vielleicht noch bekannt ist, auch Quartett gespielt mit Jogi Freund zusammen. Ja, uns ging es eigentlich recht gut. Wir hatten gute Jobs. Wir hatten auch in deutschen Lokalen teilweise haben wir Monatsengagements gehabt und in der Regel aber doch waren es die amerikanischen Clubs, in denen wir damals spielten und auch unseren Unterhalt verdienten. Also ein Monatsengagement, 300 Mark, das war dann. Also ich war nach 2, 3 Monaten, konnte ich mir ein Sachs-Motorrad kaufen. Also ich konnte auch etwas auf die Seite legen. Es war nicht üppig, aber es ging uns eigentlich da recht gut.
Hatten Sie dann noch Probleme damit mit den Erinnerungen oder ging dann einfach ein neues Leben los und Sie haben nur noch nach vorne geschaut?
Ja, doch, man schleppt so das irgendwie so neben sich her, irgendwie immer noch diese Vergangenheit. Die verschwindet erst ganz, ganz langsam nacheinander. Musik
Emil Mangelsdorf, wie sah Frankfurt aus 1949, 1950 oder dann in den 50er Jahren, als Sie dann auch viel im Jazzkeller gespielt haben, als Sie sich als Musiker etabliert haben, als Sie wieder hier waren, als Sie auch wieder ganz da waren, auch als Mensch wieder ganz da waren?
Ja, also mein Eindruck, so, wenn ich an die Zeit denke, der immer noch geblieben ist bis heute, ist, dass ich von der Hauptwache aus den Eisernen Steg gesehen habe. Und die ganzen Gebäude, die dazwischen sind, die gab es nicht mehr, die waren zerstört. Und der Eiserne Steg war auch kaputt. Und ich muss immer lachen, Kalle Bohlender, der in Sachsenhausen wohnte, konnte dann nach einiger Zeit wieder über den Eisernen Steg gehen. Aber noch immer war er nicht richtig instand gesetzt. Und er hat erzählt, da war immer nur ein Auer, aber irgendwann war die Brücke auch wieder fertig.
War denn Frankfurt dann auch eine weltoffenere Stadt als andere Orte in Deutschland, auch durch die amerikanischen Soldaten und durch den Jazz und durch die Jazzmusiker, die ja zum Teil auch in der Army waren und dann einfach in Frankfurt gespielt haben?
Ich glaube schon. Also ich habe damals doch wahrgenommen, dass die Amerikaner als Besatzungssoldaten und so eigentlich sehr freundliche Menschen waren und man konnte sich mit denen auch anfreunden. Und wenn man in den Club spielte, dann hatten die auch oft einen Musikwunsch und dann gaben die auch mal eine Runde Bier aus und so weiter. Also es war eigentlich sehr schön, mit denen zusammenzuarbeiten. Wir haben nie irgendwie so Repressionen gekriegt, weil wir jetzt zum Nazi-Staat gehörten oder sowas. Also das war vorbei, das trugen uns die Amis nicht nach.
Gab es da Leute, die besonders wichtig wurden für Sie?
Ja, es gab einen Clubchef und der hatte immer was dagegen, dass zum Beispiel der Carlo Bohlender ein Harmonium spielte. Ja, der hatte ein eigenes Harmonium, so, und das war so ein Kasten. So. Und da hat der konnte so ein bisschen Deutsch, aber nicht gut. Und er hat dem Bandleader, dem Hans Greif, gesagt: Den Mann mit der Käste, den Mann mit der Käste schmeißt raus, Mäue. Und der ist immer wieder gekommen. Der hat jedes Mal gesagt, schmeiß den raus und so weiter. Der hat es ertragen, den ganzen Monat lang jeden Tag zu sagen, schmeiß den raus, und wir haben ihn behalten.
Carlo Bohlender, der Gründer des Jazzkellers, den Sie ja dann lange Zeit auch mitgeführt und belebt haben. Wie wichtig war das für Frankfurt, dass es diesen Ort gab?
Ja, da war doch wichtig. Immerhin kam es dann auch dazu, dass amerikanische Musiker, die in Frankfurt gastierten, so Leute von Stan Kenton zum Beispiel oder der Vibraphonist mit dem Modern Jazz Quartett, Mervyn Jackson, genau, der war im Keller und hat dann auch Klavier gespielt. Und also es gab immer Leute, Amerikaner, die, wenn sie ihr Konzert hinter sich hatten, in den Jazzkeller gekommen sind. Auch Lou Armstrong zum Beispiel, da hing auch. Und das hat uns natürlich gefreut, aber wir selbst hatten vor allen Dingen auch den ganzen Abend, wenn man da war, amerikanischen Jazz gehört, weil der Willi Geibel sich auskannte und die richtigen Platten laufen ließ.
Hilft denn Musik, hilft denn Jazz, das Leben zu bewältigen, wenn das Leben nicht so will, wie man will, oder wenn schreckliche Dinge passieren?
Ich glaube, die Musik strahlt das aus. Die hat das an sich. Sie hat das in sich und an sich, ja. Doch, glaube ich schon.
Wie hat es Ihnen geholfen dann? Also war das nochmal anders als vorher?
Na, ich weiß, als ich als Kind noch vielleicht mit 9 oder 10 den ersten richtigen Jazz in Radio Luxemburg gehört habe und so, habe ich wirklich einen Schluss gemacht. Das ist es. Habe ich gewusst, das ist die Musik, die will ich und die gefällt mir. Das ist was Großartiges. Und dass man improvisiert, und ich hab entdeckt, dass ich die Fähigkeit habe, auch zu improvisieren. Das kann nicht jeder. Es gibt ganz hochmusikalische Leute, die können kein Jazz spielen. Ja, denen fehlt einfach diese Fähigkeit.
Und dann treffen Sie die Opernsängerin Simone Rieling und auf einmal tut sich noch eine ganz andere Welt auf.
Ja, das war... Wir steigen in den Bus, der uns zu den Clubs fuhr, und da saß schon eine Dame drin. Und die anderen, die genierten sich alle, sich da hinzusetzen. Sie hatte so eine Art Ausstrahlung oder was. Und ich bin da reingegangen. Ich hatte gerade in dem Geschäft, das es da auch gab, eine Tüte mit Trauben gekauft. Und dann habe ich mich neben sie gesetzt und habe ihr das hingehalten. Und sie hat auch genommen und so weiter. Wir mochten uns sehr und es war eine wunderbare Ehe und es war für mich entsetzlich schlimm, als sie ihr Leben verlor. Ja.
Emil Mangelsdorf, viele Rückschläge im Leben oder auch viele Krisensituationen. Kann man nur so authentisch spielen mit solchen Lebenserfahrungen?
Vielleicht ist es doch eben ganz einfach die musikalische Erfahrung oder auch die Art und Weise, musikalisch begabt zu sein. Ich habe das auch von anderer Seite noch nie gehört. Ich bin der Meinung, dass es verschiedene Musikalitäten gibt, dass der eine Mensch nicht genau in dem Maße, erstens in dem Maße und zweitens in der Art musikalisch ist wie der andere. Dass es da Unterschiede gibt und wenn man eben einfach auf den Rhythmus, den der Jazz ja eben einfach hat, der Swing und so. Das ist etwas, was diese Musik so lebhaft macht und so menschlich macht, wie sie nicht jede andere Musikart aufzuweisen hat. Es sei denn in der Klassik, wo es alles gibt, natürlich. Alles zu finden ist, wenn man danach sucht.
So viel Musik, so viel Leben, so viel Erfahrungen, so viel, was man weitergeben kann. Wir haben uns in diesem Gespräch hauptsächlich darauf konzentriert, was Sie auch seit Jahrzehnten in Gesprächskonzerten vermitteln wollen, nämlich was passieren kann, wenn die Falschen an die Politik kommen und was passieren kann, wenn man sich nicht wehrt oder wenn man sich nicht wehren kann. Und es ist natürlich auch ein ganz großes Anliegen, dass so etwas nie wieder passiert. Sie haben so vieles Verschiedenes gemacht. Wonach haben Sie immer gesucht oder besser, wonach suchen Sie immer noch?
Eigentlich ist man natürlich immer an der Arbeit an sich selbst, dass man einfach seine musikalischen Fähigkeiten ausbaut, auf dem Instrument vor allen Dingen und dass man ganz einfach alles, was unter dem Kulturbegriff sonst noch irgendwie wichtig ist im Leben, das gehört auch noch dazu.
Wann wurde das Engagement, es darf nie wieder passieren in Deutschland? Wann wurde das Zeitzeugenengagement für Sie immer wichtiger?
Ja, also ich habe vor allen Dingen mal es deshalb gemacht und angefangen, weil ich auf der anderen Seite war, ja, was die meisten nicht waren. Es waren halt ein paar 90%, die den Hitler gut fanden. Ja. Und ich eben nicht und meine Familie auch nicht. Und dass ich von daher eine andere Beobachtungsperspektive über die Nazi-Zeit habe, als die meisten um mich herum. Ja. Und das war ein Grund, dass ich sage, ich kann die belehren, was wirklich war und was wirklich los war. Erstens und zweitens habe ich auch in der Gefangenschaft, da hat man auch mal mit der Antifa ein bisschen sich befasst und so weiter. Die Soldaten waren erstmal Nazis. Das dauerte noch ein Jahr oder zwei, bei vielen, ja, bevor die ein bisschen umdachten und merkten, die Welt geht woanders hin. Das ist vorbei, ja. Das dauerte lange. Die deutschen Kriegsgefangenen zum Beispiel, die blieben erst mal lange Zeit Nazis. Das ist nicht so. Davon hört man heute nichts, aber das war so. Und ich war eben eine, von vornherein war ich kein Nazi. Ich war nie eine. Ich war vorher keine und danach auch nicht. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass ich da auch eine Aufgabe habe, dass ich auch im Gefangenenlager natürlich da war, bei der Gruppe der Antifaschisten war. Und wir haben halt auch mal Artikel, es gab ein schwarzes Brett, wo man einen Artikel über die Nazi-Zeit loswerden konnte und so weiter. Und da habe ich öfter mal was gemacht und habe was geschrieben.
Denken Sie, es kann sich wiederholen?
Das ist schwierig zu beantworten, weil ich würde eher befürchten, dass es auf ähnliche Weise, sicher nicht auf die gleiche Weise, aber auf ähnliche wieder passieren kann. Das halte ich schon für möglich, weil die Menschheit ganz einfach immer wieder von Generation zu Generation rückfällig wird in Denkweisen, die eigentlich vorbei sein sollten.
Woran liegt das?
Vielleicht sind wir als Menschen nicht immer nur gut und in der Lage, das Richtige vom Falschen zu trennen.
Warum eignet sich Jazz so gut als Mittel zum Protest? Nicht nur in Deutschland, sondern überall, wo Jazz gespielt wird?
Naja, ich glaube, der Jazz hat eine Kraft, die sich mitteilt, der man schlecht entgehen kann. Es sei denn, man ist von der Kraft angewidert. Und wenn man halt in sich die falschen Ideen bringt, wenn man vielleicht zum absolutistischen Denken neigt oder wenn man also von einem Führerkult vielleicht lieber das Wort redet, so, da gibt es sicherlich unter uns eine Menschengruppe, die man da nicht mit einschließen kann. Aber im Großen und Ganzen ist doch der Freiheitsbegriff auch irgendwie mit Jazz angehäuft, mit Jazz ausgedrückt. Und der Jazz ist wohl auch etwas, was... Jedenfalls wird es auch immer so an mich herangetragen und viele Menschen sehen den Jazz so, dass er was mit Freiheit zu tun hat.
Ist er deswegen auch so ein gutes Überlebensmittel?
Naja, alles was der Befreiung des Menschen dient, der ja nun immer seine Probleme in der Beziehung hatte und so, dann ist es schon nützlich und ich denke, es gibt... Die Menschen werden nie ganz, ganz schlau sein und Schlimmes vermeiden können. Aber vielleicht finden wir uns doch auf dem Weg der Besserung irgendwie.
Ist das auch das, was Sie den Schülerinnen und Schülern mitgeben, wenn Sie die Gesprächskonzerte machen?
Vielleicht gehe ich nicht so weit in der Regel. Also ich tue mich immer noch schwer mit der Vergangenheit, die mich beschäftigt. Weniger eigentlich für die Zukunft.
Wo sind wir auf dem Weg? Es darf nie wieder passieren.
Ich denke, dass wir das sind, ja. Hm. Ich glaube schon, ja.
Ganz zum Schluss dieses Gesprächs. Noch ein bisschen in die Gegenwart, da kommt ein Virus und zerstört erstmal das öffentliche Leben, dann die Kultur und dann auch macht das auch was mit uns. Was hat es mit Ihnen gemacht in der Zeit?
Ich bin mir nicht ganz im Klaren darüber, ob das was aus einem macht. Ich glaube, dass ich doch immer da geblieben bin, der ich war. Aber es ist natürlich bedauerlich und wir wissen, dass das Menschenleben kostet. Und insofern ist das eine Sache, die auch ja vielleicht ein bisschen Trauerarbeit verlangt. Aber gegen eine Pandemie ist natürlich kein Kraut gewachsen. Und man muss eben sehen, dass man es gut überlebt und dass man auch seine Angehörigen gut über die Situation hinwegbringt, bis das Schlimme wieder gewichen ist.
Aber auch da hilft Kultur und in diesem Fall ganz besonders Jazz. Und Sie geben auch wieder Konzerte und das ist gut so.
Ja.
Emil Mangelsdorf, vielen herzlichen Dank für den Besuch.
Ich habe mich sehr gefreut. Es hat mir gut gefallen.
Ein Leben in und für die Musik. Ein Leben aber auch für eine bessere Welt. Seit Jahrzehnten macht Emil Mangelsdorf Gesprächskonzerte für junge Leute, damit so etwas wie seine Zeit im Nationalsozialismus nie wieder passiert. Darüber haben wir hauptsächlich gesprochen, aber auch darüber, wie man mit Krisen, Abgründen, Tragödien im eigenen Leben umgeht und was Gutes daraus macht und welche Rolle der Jazz dabei spielt, nämlich die allergrößte. Es war mir mal wieder ein ganz großes Vergnügen, mit Emil Mangelsdorf zusammenzutreffen und mit ihm zu sprechen. Eine Koproduktion mit der Katholischen Akademie im Haus am Dom Frankfurt, Kultur im Ghetto e.V. und H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.